Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Michael Bommer ist todkrank. Er weiß, dass er bald sterben wird, aber da er ein Technik-Freak ist und in der IT-Branche gearbeitet hat, wird er zum ersten Kunden eines amerikanischen Unternehmens mit dem Namen Eternus.life. Das soll wohl an das englische Eternal Life erinnern, ewiges Leben. Der Mann bespricht eine KI, ich denke allen ist klar, was eine KI ist, künstliche Intelligenz. Der Mann bespricht eine KI viele Stunden lang mit seinen Erlebnissen und Gefühlen, mit Alltäglichem. Er bringt der KI bei, mit seiner Stimme auf Fragen so zu antworten, wie er das tun würde. Das Ziel? Er möchte mit seinem digitalen Abbild ewig weiterleben. Einige Monate nach seinem Tod wird seine Frau in der Wochenzeitung Die Zeit interviewt. Das Interview erschien in der vergangenen Woche. So sieht das aus. Große Titelseite. Die Überschrift: Kann ein Mensch durch Technik auferstehen? Dann finden wir ein großes Interview mit dieser Witwe. Und die Witwe sollte nach dem Tod ihres Mannes eben diesen durch die KI immer bei sich haben können und mit ihm reden können, so als wäre er noch da. Die Interviewerin fragt die Witwe: Wann haben Sie das letzte Mal Michaels Profil geöffnet, um ihm eine Frage zu stellen? Die Antwort: Ich öffne das Programm immer dann, wenn mich jemand bittet, es mal vorzuführen. Dann stelle ich meistens erstmal technische Probleme fest. Die Äs und Üs funktionieren zum Beispiel gerade nicht. Manchmal antwortet die KI mit Michaels Stimme, dann wieder nur als Text auf dem Bildschirm. Und wenig später sagt sie: Wenn ich anfangen würde, die KI wirklich zu nutzen, müsste ich der Firma Bescheid geben, dann geht das Feintuning los. Im Moment ist sie vollgestopft mit Infos, aber im Grunde strunzdoof. Zitat Ende. Wunderbares Wort, ne? Strunzdoof. Ich hoffe, ihr merkt euch das nicht als einziges aus der Predigt. Kann ein Mensch durch Technik auferstehen? Vielleicht sogar ewig weiterleben? Übrigens auch das ein Zitat aus dem Zeitartikel des vorigen Jahres über diesen Michael Bommer. Im Moment, ihr Lieben, muss man vielleicht sagen, gibt es da ein paar technische Probleme. Das ewige Leben hat so seine Macken. Das ewige Leben müsste erst sich noch einem Feintuning unterziehen, damit es dann funktioniert. Ihr Lieben, der menschliche Geist ist ziemlich erfinderisch, wenn es darum geht, das Leben zu verlängern oder gar ewig leben zu können. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Andere lassen sich, wenn sie dann gestorben sind, vollgepumpt mit Frostschutzmittel bei minus 196 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff einfrieren. Kein Witz. In der Hoffnung, dass die Wissenschaft, na sagen wir mal, in 200 Jahren soweit ist, sie wieder zum Leben erwecken zu können. Ob das funktioniert? Also dieses ewige Leben könnte dann auch so seine Macken haben. Fest steht, hinter all diesen Bemühungen steckt doch eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht gibt es so lange, wie es Menschen gibt, dass nämlich der Tod vielleicht doch nicht das Ende ist. Und dass es danach vielleicht doch in irgendeiner Weise weitergeht. Dass nach dem Tod irgendetwas vom Menschen bleibt. Wie diese beiden Beispiele zeigen, die ich gesagt habe, ist diese Sehnsucht topaktuell. Die alten Ägypter haben ihre toten Pharaonen mumifiziert, ein paar Sachen mit ins Grab geschoben, dass sie vielleicht im Jenseits damit was anfangen könnten. Heute lassen wir uns einfrieren oder als KI dann auferstehen, meinen wir. Ihr Lieben, all die Fragen aber auf diese tiefe menschliche Sehnsucht sind letztlich gottlose Ewigkeitshoffnungen. Denn in der Tat, ganz klar, Gott spielt bei alledem überhaupt keine Rolle. Was aber, wenn wir Gott einmal diese Sehnsucht hinhalten und schauen, was er vielleicht dazu zu sagen hat, dann kommen wir nämlich auf direktem Weg zu unserem Predigttext. Der Prophet Jesaja schaut wie durch ein Schlüsselloch in die Ewigkeit. Da veranstaltet Gott selber ein Festmahl für die Völker auf dem Berg Zion, das ist Jerusalem. Das Festbankett trieft von Fett. Und der Wein ist hefelos. Das heißt, die Gärung ist abgeschlossen, der Wein ist rein. Ich habe mich extra vorher mal kundig gemacht, ich bin ja Abstinenzler, ich trinke keinen Alkohol, kenne mich damit nicht aus. Aber ich habe das mal nachgelesen, wie das geht. Also, ne, wenn die Hefe raus ist aus dem Wein, dann ist nur noch Alkohol drin. Habe ich jetzt verstanden. Bevor also richtig gefeiert wird, zieht Gott dann noch den Trauerschleier von den Gesichtern. Er zieht die Decke weg, mit denen die Völker bedeckt sind. Und schließlich heißt es, Gott hat den Tod verschlungen auf ewig. Und Gott wischt allen die Tränen aus den Augen. Ihr Lieben, dieser Blick in die Ewigkeit ist nicht vollständig, ist nicht allumfassend. Wir erfahren da nicht, was wir eine Ewigkeit lang machen werden. Aber drei wichtige Merkmale deutet Jesaja an. Da ist zum einen das Festmahl. In der Zeit von Jesaja konnte man sich ein Festmahl nicht anders vorstellen als mit viel Fett. Das Fett und die fetten Speisen waren zu seiner Zeit das Nonplusultra. Das Beste, was man überhaupt vom Tier kriegen konnte, das Fett. Den ersten Hörern der Prophetie lief also das Wasser im Mund zusammen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das, mit Fett haben wir es nicht so. Aber es war so, ja, die ersten Hörer, denen lief das Wasser im Mund zusammen. Was, ein Festmahl mit Fett? Da muss ich hin. Wir würden uns wahrscheinlich für ein Festbankett etwas anderes wünschen als die dicksten Speckschwarten. Aber im Grunde genommen geht es auch nicht um die genaue Auswahl der Speisen. Wichtig ist, die Feier ist nicht 0815, also mit ein paar Würsteln vom Aldi. Die Feier ist nicht 0815, mit ein paar Keksröllchen und sowas, ne? Sondern die ist absolut hochwertig, absolut hochwertige Feier. Ein tiefer Ausdruck von Unbeschwertheit und Freude, jetzt können wir endlich mal durchstarten. Ihr Lieben, die Ewigkeit bei Gott ist nicht ein endloses, körperloses Seelenflattern auf Wolke 7 mit einem gemeinsamen ewigen Halleluja singen und das alle 3 Minuten. Boah, so stelle ich mir doch nicht die Ewigkeit vor, da will ich doch nicht hin. Es ist ein Fest mit handfesten Speisen und besten Getränken. Da geht die Post ab. Zum anderen sagt Jesaja über die Ewigkeit, das ist das zweite Merkmal, dass Gott die Decke von den Völkern wegnimmt. Im Hebräischen tauchen dafür 2 verschiedene Worte auf. Das eine Wort kann mit Schleier übersetzt werden und das erinnert an einen Trauerschleier. Bevor also gefeiert wird und gefeiert werden kann, endet die Trauer. Gott sorgt dafür, dass der Grund für die Trauer abgeschafft wird. Trauer und Trostbedürftigkeit haben also in der Ewigkeit keinen Platz mehr. Das andere Wort für Decke bezeichnet so eine Decke, die nicht durchsichtig ist. Ihr kennt alle so eine schöne, schwere Sofadecke, die sich die Kinder über den Kopf ziehen und sich darunter verstecken. So eine Decke kann man sich vorstellen. Die Decke zeigt also, die über den Völkern liegt, dass Menschen bisher Gott gar nicht erkannt haben und deswegen ratlos sind, orientierungslos und unfähig, etwas vom rettenden Plan Gottes zu begreifen. In der Ewigkeit aber bekommen Menschen durch Gottes Eingreifen, zack, den Durchblick. Sie bekommen freie Sicht auf Gott. Die Decke ist weg, alles Fragen hat ein Ende. Und was gibt's heute alles für Fragen, ihr Lieben? Gibt es überhaupt einen Gott? Ja, keine Ahnung. Warum lässt Gott das ganze Leid zu? Ja, keine Ahnung. Warum gerade ich? Ja, keine Ahnung. Ist Gott für mich? Ja, keine Ahnung. Plötzlich ist alles klar. Gott zieht die undurchdringbare Decke weg. Freie Sicht. Keine Fragen mehr. Und schließlich, Jesaja schaut in die Zukunft, das ist das dritte Merkmal, und sieht alles vom Ende der Weltgeschichte her. Er sieht, dass Gott den Tod verschlungen hat. Ihr Lieben, was für ein herrliches Bild. Gott kommt uns hier mit ganz menschlichen Zügen daher. Und wenn ihr heute Mittag beim Mittagessen sitzt, könnt ihr euch daran erinnern, was ich heute gesagt habe, verschlingen. Ich hoffe, ihr schlingt euer Mittagessen nicht runter, sondern ihr genießt es auch so ein bisschen. Aber was verschluckt ist, das bleibt zunächst mal weg. Was hinuntergeschlungen ist, das kommt im Normalfall bei einem gesunden Magen nicht wieder hoch. Gott hat also den Tod verschluckt, hinuntergeschlungen. Ein Haps, weg war er, für immer. Der Tod ist tot. Und dann kümmert sich Gott noch um die letzten geweinten Tränen und wischt sie den Völkern ab. Denn wahrlich, geweint wurde und wird viel. Auch das ein wunderbares Bild. Gott geht durch die Reihen und wischt jedem Einzelnen die Tränen aus den Gesichtern. Zu jedem Einzelnen geht er hin und wischt die Tränen aus den Gesichtern, die noch geweint haben. Über das, was war, was sie erlebt haben. Gott geht durch die Reihen und wischt jedem Einzelnen die Tränen aus den Augen. Ihr Lieben, diese ganze Zukunftsvision der Ewigkeit könnte dasselbe sein wie der Versuch, mit Technik sich das ewige Leben selbst zu schaffen. Nach dem Motto, oh, das klingt alles aufregend, aber ob das wirklich so eintritt, keine Ahnung. Weiß am Ende keiner. Wie Gott das macht mit der Verschlingung des Todes, das konnte Jesaja noch nicht klar sehen. Wir bewegen uns ja noch mit unserem Predigtext im Alten Testament. Er hat ja auch vom Ende auf die Geschichte geschaut. Wie Gott die Sache mit dem ewigen Leben auf den Weg gebracht hat, das konnte er noch nicht wissen. Und ihr Lieben, jetzt möchte ich euch allen die Hand schütteln und sagen, herzlichen Glückwunsch, du weißt mehr. Wir wissen mehr. Wir sind in der glücklichen Lage, mehr zu wissen als der Prophet. Denn am Ostermorgen wird vor aller Welt klar und deutlich, dass der Tod klein beigeben muss. Die Übermacht des Todes fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus in einem Felsengrab in Jerusalem. Jesus ist wieder unter den Lebenden. Jesus verschlingt höchst selbst den Tod. Er schluckt ihn herunter und er ist ihm Gott sei Dank nicht wieder hochgekommen. Ostern war für den Tod der Anfang vom Ende. Und das Ende ist das, was Jesaja gesehen hat. Gott hat den Tod verschlungen auf ewig. Ihr Lieben, auch wenn eine Auferstehung von den Toten keinesfalls für alle und sofort immer glaubhaft ist, selbst Berufstheologen glauben manchmal nicht an die Auferstehung, die es eigentlich wissen könnten, müssten. Auch wenn eine Auferstehung von den Toten keinesfalls für alle sofort und immer glaubhaft ist, man muss seinen Verstand keineswegs beim Betreten der Kirche an der Garderobe abgeben, um an die Auferstehung glauben zu können. Es gibt genug nachvollziehbare Gründe dafür, die sogar unser Verstand zugänglich sind. Das sind zum Beispiel die vielen glaubhaften Augenzeugen, die das leere Grab und Jesus als den Auferstandenen gesehen haben. und ihm begegnet sind, die ihn also wirklich mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Ihr Lieben, wenn die Auferstehung am Ende nur halluzinierenden Hirnen entsprungen wäre, dann hätte wahrscheinlich die Wochenzeitung Die Zeit, ich muss es nochmal euch zeigen, zu diesem Osterfest nicht ein ganzes Dossier herausgebracht. Drei dicke Seiten. Ja? Drei dicke Seiten, drei lange Seiten. Mit dem Titel, das ist überhaupt das Titelthema, ganz vorne drauf Titelthema, die erfolgreichste Geschichte der Welt. Die erfolgreichste Geschichte der Welt. Da wird nämlich die Geschichte des Christentums nachgezeichnet. Die Überschrift, 20 Leute, der Anführer tot, was soll da schon rauskommen? In der letzten Absatzüberschrift heißt es, das Jahr 2025, circa 2,5 Milliarden Christen weltweit. Zitat Ende. Ihr Lieben, eine Bewegung, die auf halluzinierenden Hirnen beruht, nach dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst. Die hätte es nicht in diesem rasenden Tempo um den ganzen Erdball geschafft. Eine Bewegung, die auf halluzinierenden Hirnen oder einer erfundenen Geschichte über eine geklaute Leiche beruht, hätte schon gar nicht 2000 Jahre durchgehalten und wäre immer noch so vital. Die wäre irgendwann im Dunkel der Geschichte versandet. Stattdessen aber bewegt der Glaube an den auferstandenen Jesus heute Menschen weiterhin und führt dazu, dass vor allem in Ländern außerhalb Europas viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Ich habe einen Mann reden hören, der sich auskennt damit, der sagte über ein islamisches Land im Nahen Osten, sagte, es könnte sein, dass dieses Land das erste wird, was nicht mehr muslimisch ist, sondern christlich, weil so viele Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Jesaja sieht und hört am Ende unseres Predigtextes die Erlösten jubeln. Sie rufen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Hier hören wir Osterjubel. Hier kennt die Freude keine Grenzen mehr. Hier ist klar, was am Ostermorgen durch die Auferstehung von Jesus begann, das kommt nun zur Vollendung, zum Ziel. Wer an den Todbesieger Jesus glaubt und ihm vertraut, der gehört zur Gemeinschaft derer, über die man mit Fug und Recht sagen kann, wer zuletzt lacht, lacht am besten und jubelt am längsten. Ihr Lieben, vor ziemlich genau 19 Jahren starb mein Großvater. Ein paar Tage vor seinem Tod habe ich mit ihm gesprochen und ihn auf Band aufgenommen. Folgendes hat er mir gesagt, und das ist mir und uns als Familie ein gewisses Vermächtnis. Die tiefste Sehnsucht wird nur durch einen noch erfüllt, der sich für uns gegeben hat. Es kommen matte Stunden, aber auch schon Stunden der Vorfreude. Wir werden zurückschauen und nur zu danken haben, denn er ist treu und wahrhaftig. Das ist ein wunderbares Ziel. Mein Großvater lebte selbst auf seinem Sterbebett mit dieser Auferstehungsfreude. Ich war dann dabei, als er starb. In den letzten Minuten vor seinem Tod habe ich ihm noch Worte von Jesus zugesprochen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich weiß nicht, ob er es noch gehört hat. Ich hoffe es. Aber eines weiß ich, dieses Wort war mir und uns ein tragfähiger Trost an seinem Sterbebett. Seine Beerdigung war dann eine wirkliche Auferstehungsfeier. Es waren Atheisten dabei, die mit diesem Auferstehungsglauben eigentlich nichts anfangen konnten. Und die haben am Ende gesagt, sowas haben wir noch nie erlebt. Ihr Lieben, ein kleines Beispiel dafür. So tragfähig kann der Ausblick auf dieses Ziel sein, das uns der Prophet Jesaja vor Augen malt. Mit der Auferstehung von Jesus bricht eine Wirklichkeit in unsere Welt, die gottlose Ewigkeitshoffnungen leider ziemlich alt aussehen lässt. Ostern ist die Einladung, dem Todbesieger zu vertrauen und dadurch echte und begründete Hoffnung über den Tod hinaus zu bekommen. Es wartet ein üppiges Festmahl. Es warten Freude und Jubel. Die Ewigkeit bei Gott ist das Ende des Todes, der Trauer und aller ungelösten Fragen. Mit dem festen Blick auf den Auferstandenen können wir heute schon aus dieser Kirche gehen und in die Welt hinausrufen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ihr Lieben, ich schließe mit einer Osterkarte. Ihr habt an diesem Osterfest sicherlich alle irgendwie mal ein Frühstücksei gegessen. Habt das geköpft oder wie auch immer, gibt es verschiedene Varianten, egal. Aber ihr habt das Ei vor Augen, das so halb aufgeschlagen ist. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen, vor dem inneren Auge. So war das auf dieser Osterkarte, ein geköpftes Ei. Daneben stand, Zitat: Die Chance, dass aus diesem Ei ein Küken schlüpft, ist ziemlich gering. Ähnlich wahrscheinlich ist, dass Jesus 3 Tage nach seiner Kreuzigung wieder unter den Lebenden weilte. Offensichtlich sind die Gesetzmäßigkeiten am Frühstückstisch für Gott nicht maßgeblich. Frohe Ostern. Amen.